Predige heute Morgen über Jesaja 55, das ganze Kapitel, Jesaja 55. Auf, ihr Dürstenden alle, kommet zum Wasser. Und die ihr kein Brot habt, kommt, kauft ohne Geld und esst ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum bringt ihr Geld für das, was nicht Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so bekommt ihr Gutes zu essen und eure Seele labt sich an Fettem. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, höret, so wird eure Seele leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu der dem David verheißenen Gnade. Wie ich ihn für Völker zum Zeugen gemacht, zum Fürsten und Gebieter von Nationen, so wirst du Völker rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kannten, werden zu dir hereilen, um des Herrn deines Gottes, um des heiligen Israels willen, weil er dich verherrlicht. Suchet den Herrn, jetzt, da er sich finden lässt, rufe den an, jetzt, da er nahe ist. Der Gottlose lasse seinen Weg und der Frevler seine Gedanken und kehre um zum Herrn, so wird er sich seine Erbarmen zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabkommt und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, dass sie fruchtbar wird und sprost und dem Sämann Samen und dem Essenden Brot gibt, so auch mein Wort, das aus meinem Munde kommt, es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern wirkt, was ich beschlossen, und führt durch, wozu ich es gesendet. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen, und in Frieden sollt ihr geleitet werden. Die Berge und Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und Myrten statt der Disteln. Dem Herrn zum Ruhm wird es geschehen, zum ewigen Zeichen, das nicht getilgt wird. Es war ziemlich viel, mein Schwerpunkt liegt auf den Versen 10 und 11. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabkommt und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, dass sie fruchtbar wird und sprost und dem Sämann Samen und dem Essenden Brot gibt, so auch mein Wort, das nicht aus meinem Munde kommt, es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern wirkt, was ich beschlossen und führt durch, wozu ich es gesendet. Es geht also um Gottes Wort und hier heißt es, dass man Gottes Wort vertrauen kann. Gottes Wort wirkt so nachhaltig und sicher, wie Wasser wirkt, wenn es regnet. Das kann man nicht wieder an den Himmel zurückpusten und sagen, heute hat es nicht geregnet. Auch den Schnee kann man nicht wieder zurückblasen, sondern der wird den Boden mit Feuchtigkeit versehen, sodass daraus etwas wachsen kann. Gottes Wort trifft so sicher ein und ist so zuverlässig, wie der Aufbau eines Atoms funktioniert. Warum? Dieses Atom wurde durch das Wort Gottes geschaffen. In der Bibel steht, Gott sprach und dann geschah all das, was so entstanden ist. Das heißt, alles Sichtbare und Unsichtbare ist durch Gottes Wort geschaffen. Gottes Wort ist so zuverlässig wie die Umlaufbahn der Gestirne. Gottes Wort ist so zielsicher wie Wasser, das immer seinen Weg ins Meer findet. Gottes Wort ist immer wahr. Hier in diesem Kapitel geht es um eine Zusage an das Volk Israel. Diesem Volk geht es ja immer noch nicht so gut. Die Mehrzahl des Volkes lebt noch außerhalb seiner Landesgrenzen. Und diesem Volk wird hier zugesagt, dass ein neuer Bund da sein wird, getreu der dem David verheißenen Gnade. Dem David war mal zugesagt worden, dass in Ewigkeit einer auf seinem Thron sitzen würde. Und dieser, der in Ewigkeit auf seinem Thron sitzt, ist Jesus. Er wird dort sitzen, wenn ein sogenanntes tausendjähriges Friedensreich hier auf der Erde aufgebaut wird. Von Jesus beginnend in Israel über die ganze Erde. Wobei der Friede dann auch die Natur erreicht. Hier heißt es, dass nicht mehr Dornen und Disteln wachsen. Es war ja ein Zeichen, dass Gott die Erde verflucht hat. Da sollten Dornen und Disteln wachsen, damit die Leute mühsam arbeiten. Dieser Fluch wird überwunden sein in diesem Friedensreich. Und Gott wird dort Frieden schenken durch Jesus, selbst in der Natur. Darum geht es hier in diesem Kapitel. dass Gott seinem Volk Israel eine herrliche Zukunft öffnet, einen neuen Bund, wo alle Gott lieben, alle seine Liebe erfahren. Ich finde es gut, Gottes Wort zu vertrauen. Israel sollte damals ein Segen sein. Dazu war Israel von Gott erwählt, so wie Abraham das gehört hatte: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist ja auch eine Erwählung für jeden Christen. Ich will dich segnen ganz persönlich, damit du ein Segen bist für deine Umgebung. Das Volk Israel wollte diesen Segen lieber für sich behalten. Eine Art Heilsegoismus hat sich da breit gemacht. Und darüber ist dieses Volk gestrauchelt. Ich denke, dass es heute eigentlich in seiner Auswirkung weitgehend kein Segen für die Welt ist, sondern fast überall gibt es immer wieder Probleme damit. Aber es wird in Zukunft wieder ein Segen werden, weil Gott es so führen wird. In diesem tausendjährigen Reich wird es ein Segen werden für die ganze Welt. Hier heißt es, dass selbst Völker, Heiden, sich an dieses Volk wenden, weil sie wissen, dort ist Gott zu finden. Und es ist ja gut, wenn sich Leute, die Gott nicht kennen, an Gläubige wenden, weil sie in deren Leben spüren, da ist etwas, was gut ist. Und hier heißt es, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege, seine Gedanken höher sind als unsere. Das heißt, wenn wir denken, es geht gar nicht mehr weiter, er führt es trotzdem weiter, er weiß auch, wie er das erreichen kann. Sein Wort ist zielsicher und trifft immer das Ziel Gottes. Gottes Wort ist Wahrheit. Historisch gesehen trifft es immer ein, wenn es prophetisch war. Und es ist in dem Sinne auch Wahrheit, dass es mir sagt, was Gottes Wille ist, damit ich in Übereinstimmung mit diesem Willen leben lerne. Gottes Wort ist immer umkämpft. Einer der obersten oder vielleicht der oberste Engelfürst, ein gesalbter Cherub, hatte sich ja zu Satan verwandelt und von Anfang an dieses Wort in Frage gestellt, weil er nicht wollte, dass Gott der Höchste ist, sondern er selbst. Wir kennen diese Geschichte aus dem Garten Eden. Sollte Gott gesagt haben, und das ist ja die Einstellung von jedem unter uns, solange er Jesus nicht kennt, wird er immer wieder die Bibel hinterfragen, sollte Gott gesagt haben, oder hat es nicht nur der Paulus gesagt? Sollte Gott gesagt haben, dass das stimmt, oder ist es nicht unmodern, was da steht? Müsste man die Bibel nicht mal wieder neu schreiben, sozusagen eine neue, verbesserte Auflage bringen, damit sie heute in der Gesellschaft wieder anerkannt wäre. Diese Einstellung, das Wort in Frage zu stellen, ist gewöhnlich so lange da, bis jemand Jesus kennenlernt und ihm sein Vertrauen erschließt. Wie sieht es aus mit den Zusagen des Wortes Gottes? Da gibt es persönliche Zusagen und es gibt Zusagen für die Weltgeschichte. Ich möchte erst etwas von der Weltgeschichte sagen und dann persönlich. Für die Weltgeschichte ist die wichtigste Aussage, dass Jesus wiederkommen wird und dass das mit bestimmten Entwicklungen auf der Erde verbunden ist, die sicher wichtig sind zu beachten. Es wäre lieb, wenn ihr jetzt für den Rest der Zeit bitte zuhört und nicht mehr redet. Wäre mir eine große Hilfe. Gottes Wort für die Weltgeschichte sagt, dass Jesus wiederkommen wird, dass es bestimmte Entwicklungen gibt, die dem vorangehen, bestimmte Entwicklungen, die ihm folgen werden. Und da ist wichtig, das ein bisschen in Blick zu bekommen. Eine Entwicklung ist die, dass es einen Scheinfrieden geben wird auf der Erde. Und wenn die Leute dann irgendwann sagen, es wird Friede und Sicherheit sein, dann kommt das plötzliche Verderben über sie. Das Interessante im Moment ist gerade so ein klein bisschen eine Entspannungswelle. Es bahnt sich an, dass manche Gegensätze, die schon über Jahrzehnte bestanden, sich plötzlich auflösen. Also eine Entspannungsrichtung, Welle. Dann wird es zunehmende Erdbeben geben. Das ist schlimm für die Leute, die betroffen sind davon, weil es viel Elend bringt, aber es zeigt, dass die Erde gerichtsreif wird. Selbst ihre Fundamente im auch übertragenen Sinn und wörtlichen Sinn werden erschüttert. Und diese Entwicklung wird noch zunehmen, soweit ich die Bibel verstehe. Es wird die Richtung zu einer Welteinheitsreligion sich öffnen. Es war sicher nicht zufällig, dass der oberste Kirchenvertreter mit Vertretern anderer Weltreligionen für Frieden gebetet hat. Es wird einmal eine Art Welteinheitsreligion geben, soweit ich die Bibel verstehe. Es wird eine Zentralisierung der Staatsmacht geben, die durch eine gewisse Zahlentechnik jeden in ihrem Einflussbereich unter Kontrolle hält. Es ist sicher kein Zufall, dass im Moment auch diese Zahlen, die bis in die Häuser hineingehen, wo man das Haus gar nicht mehr verlassen muss, um Überweisungen zu machen, um einzukaufen und solche Dinge zu machen, dass das immer mehr zunimmt hier im europäischen Raum zumindest. Es wird ein Tier aus dem Weltmeer kommen. Interessant, dieses neue Zeitalter, von dem viele sprechen, New Age, steht unter dem Zeichen des Wassermannes. Das kommt so eine Figur aus dem Wasser heraus und hat Macht über viele. Ja, es waren nur so ein paar angetippte Entwicklungen. Die Umwelt wird immer weiter zerfallen, wenn man die Offenbarung liest. Gewässer, Bäume, vieles zerbricht, wird bitter, steht dort. Das sind so weltgeschichtliche Entwicklungen, aber sie steuern hin nicht auf den Untergang der Welt, sondern auf eine Erneuerung durch Jesus, der ein Friedensreich hier auf der Erde aufbaut, der die Natur umschöpft und erneuert, der Menschen ein neues Herz gibt, sodass sie Gott lieben und auch untereinander nicht mehr Krieg führen werden, weil diese Liebe Gottes sie mit Frieden verbindet. Können wir uns nicht vorstellen, aber Gottes Wort ist immer wahr und auch Vorstellungen werden dann verwirklicht, wenn die Zeit reif ist. Das war mir so ein kleiner Tipp Richtung Weltgeschichte. Jesus wird wiederkommen, er gilt als der Bräutigam und die Gemeinde als seine Braut. Das Ziel der Weltgeschichte ist, dass dieser Bräutigam eine Braut bekommt. Es wird dann eine himmlische Hochzeit geben, bildlich gesprochen, sodass aus dieser Braut eine Frau dieses Gottessohnes wird. So wie dieser Adam seine Eva hatte, der erste Adam, wird dieser zweite Adam auch eine Braut bekommen, nämlich seine Gemeinde. Dann gibt es viele persönliche Zusagen, die genauso gelten natürlich, genauso eintreffen können, wenn ich ihnen auch vertrauen lerne in meinem Leben. Es gibt einige, die gelten immer. In der Bibel steht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine Zusage, die immer gilt, wenn Christen sich treffen. Zum Beispiel heute Morgen ist Jesus hier unter uns. Warum? Er hat es zugesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und hier sind vielleicht 200 versammelt in seinem Namen, nicht nur zwei oder drei. Was gilt noch? Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, jeden Tag. Darf ich mit dieser Gemeinschaft mit Jesus leben und rechnen? Oder so allgemeingültige Zusagen wie bittet, so wird euch gegeben. Das gilt immer. Ich kann immer bitten und vertrauen, dass er mir das gibt, was gut ist. Oder ich kann auch um Vergebung bitten, fordert er mich auch auf. Da gibt es ganz viele, könnte man eine riesige Liste zusammenstellen, von Worten Gottes, die immer gelten für jeden, der ihnen vertrauen möchte auch. Ich denke, es gibt aber auch eine Reihe von persönlichen Zusagen, die gelten nur für eine Person, vielleicht sogar nur in einer Situation. Und nicht für jeden, die kann man nicht auf den Nachbarn übertragen, weil der in einer anderen Situation ist. Es ist schön, wenn ich die Bibel lese, werden mir ab und zu, nicht jeden Tag, ab und zu solche Zusagen hängen bleiben, wo ich weiß, das gilt mir, das ermutigt mich in irgendeiner Lage. Ich möchte ein paar davon aus meinem persönlichen Leben sagen. Es wäre schön, wenn man auch den Mut hätte, irgendwann mal solche Dinge auszutauschen untereinander, dass dieser oder jener mal erzählt, was ihm wichtig wurde in irgendeiner speziellen Lage. Vor vielen Jahren flogen meine Frau und ich einmal nach Haiti und wir sollten dort irgendwo auf dem Land wohnen, so ganz primitiv, so ohne Klo, ohne Wasser, ohne alles. Und da dachte ich, na gut, da wirst du am ersten Tag eine Magen-Darm-Infektion kriegen und den Rest der Zeit auf der Nase liegen. Ich freute mich also nicht unbedingt nur auf diese Zeit, sondern hatte eine ganze Menge Angst. Und damals war Herr von Debschitz noch da und er las hier, so am Altar wird hier immer ein Bibelwort vorgelesen, las er 1. Mose 28 und da heißt es hier unter anderem in Vers 15, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten allenthalben, wo du hinziehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich dir verheißen habe. Und als ich das vorlas, dachte ich, das gilt dir jetzt persönlich. Das ist eine Zusage. Ich bin mit dir, ich will dich wieder zurückbringen, nicht verlassen. Das heißt, es wird alles gut sein und schön. Das hat mich ermutigt, die Angst war weg und es war ein sehr guter Einsatz, den Gott sicher gesegnet und geführt hat. Ermutigung durch ein persönliches Wort. Ein andermal hatte ich Psalm 18 gelesen, Vers 30, da hieß es, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Das war vor einer Freizeit. Und dann gab es lauter Mauern dort, schon das Transportmittel funktionierte nicht, so wie man das dachte. Und dann gab es menschliche Schwierigkeiten auf dieser Freizeit. Lauter Mauern, aber mit Gott ließ sich jede Mauer überwinden. Es wurde ein neues Transportmittel gefunden, die Schwierigkeiten konnten überwunden und ausgeschaltet werden, auch in dieser Freizeit. Aber vorher hatte er schon gesagt, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen, eine persönliche Ermutigung. Ein andermal hatte ich den Psalm 112 gelesen, beziehungsweise eigentlich hatte ich ihn auswendig gelernt. Und da fiel mir dann eines Tages ganz besonders dieser Vers 7 so wieder ins Auge, wo es hieß, von schlimmer Kunde hat er nichts zu fürchten, sein Herz ist fest und vertraut auf den Herrn. Von schlimmer Kunde hat er nichts zu fürchten, sein Herz ist fest und vertraut auf den Herrn. Ich dachte, warum hängt mir gerade so ein Vers im Gedächtnis? Aber an diesem Tag erfuhr ich dann einen ganz massiven Angriff gegen meine Person und gegen meine Arbeit. Und ich war vorbereitet darauf, von schlimmer Kunde hat er nichts zu fürchten, sein Herz ist fest und vertraut auf den Herrn. Ein andermal hatte ich Jesaja gelesen, Kapitel 50, und da fiel mir ganz besonders der Vers 10 ins Auge. Da heißt es, wer unter euch den Herrn fürchtet, der höre die Stimme seines Knechtes, wer in der Finsternis wandelt, dass ihm kein Lichtstrahl glänzt, der vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Ich wusste auch nicht, warum mir so ein Vers gerade ins Auge fällt. Ich habe mehr so ermutigende Verse, wo alles Licht ist, wo gar nicht von Finsternis die Rede ist. Aber hier war von Finsternis die Rede und dass trotzdem ein Lichtstrahl glänzt. Ich bekam kurz darauf eine relativ schlimme Krankheit. Und es war eine Ermutigung für mich zu vertrauen, dass dieser Lichtstrahl bleibt, bis dann irgendwann auch die Heilung wieder durchbrach. Gott hatte vorher schon ermutigt, weil er wusste, was kommt. Oder ich las einmal den Psalm 92 und da fiel mir ganz besonders der Vers 11 ins Auge. Da heißt es, ich übergieße dich mit frischem Öl. Ich dachte, das ist ein gutes Bild, Ermutigung. Frisches Öl, neue Kraft des Heiligen Geistes im Leben, das macht Freude. Und dann kam auch Ermutigung nach diesem Vers, nicht nur an dem Tag, sondern für eine ganze Zeit. Ich könnte diese Liste fortsetzen mit 20, 30 anderen Versen. Mir geht es nicht darum, irgendetwas zu demonstrieren. Ich denke, es ist wichtig, selber darüber nachzudenken. Gibt es solche Verse in meinem Leben, die mir irgendwo Heilung zusagen oder in einer großen Schwierigkeit die Richtung zeigen, wie es weitergeht, oder irgendeine Richtung vielleicht den Blick auf meinen Beruf öffnen oder meine Partnerschaft oder meine, was weiß ich, Wohnungsprobleme? Oder hat mein Hochzeitsvers mir wirklich mein Leben lang was gesagt oder mein Konfirmationsspruch oder wo sonst irgendwo ein Spruch mir besonders gesagt wurde? Ich finde es gut, solche Bibelverse sich einprägen zu lassen von Gott, ihnen zu vertrauen und zu spüren, wie er sie auch erfüllt, wie die Wahrheit Gottes auch in ganz persönlichen Zusagen ist. Und ich würde einen Austausch anregen, nachher gibt es ja noch viele Leute, die so beim Tee und Kaffee trinken zusammenstehen. Warum sollte man nicht mal sagen oder fragen, haben Sie auch so einen Vers irgendwann mal? Man muss ja keine Geheimnisse im Leben ausplaudern. Es gibt auch andere Dinge, die man einfach mal austauschen kann, wenn man möchte. Die Bibel spricht natürlich nur zu mir, wenn sie geöffnet ist. Deshalb wäre es gut, die Bibel jeden Tag offen zu haben in seinem Leben. Ich habe sehr viel Verständnis und auch wieder nicht für Christen, sicher auch unter uns, die jeden Tag neu den Kampf mit ihrer stillen Zeit führen. Klappt es heute, klappt es nicht? Ich habe sehr viel Verständnis, weil ich weiß, es kann so sein. Und ich habe ganz wenig Verständnis, weil ich nicht weiß, warum es so ist. Warum kann man das nicht einmal regeln und sagen, ich werde jeden Tag so rechtzeitig an dieser Stelle Zeit einräumen, dass das immer klappt? ist überhaupt kein Problem, das lässt sich regeln. Jeder weiß, wenn er zum Beispiel seine stille Zeit morgens macht und weiß, ich muss um 7 Uhr aus dem Haus, dann weiß er, ich muss, um alles zu erledigen, was mir wichtig ist, was weiß ich, eine Stunde früher aufstehen oder anderthalb Stunden früher. Und dann muss er eben entsprechend seinen Wecker stellen und schon hat er die Zeit. Ich verstehe also nicht ganz, warum das jeden Tag ein neuer Kampf ist und warum hier nicht ein für alle Mal Sieg ist auf dieser Ebene. Das Wort Gottes, wenn es wirklich spricht, spricht es aus der geöffneten Bibel, nicht aus der geschlossenen Bibel. Ich kann mir natürlich die Bibel auch einprägen, indem ich sie auswendig lerne, bestimmte Verse und mir so eine Art Notration anlege. Dann kann ich mir auch einen Vers auf dem Weg zum Omnibus noch ins Gedächtnis rufen, wenn ich sonst zu nichts gekommen bin. Aber das ist wirklich nur eine Notration, davon kann man kaum kräftig als Christ leben. Vielleicht wird jemand heute an dieser Stelle eine Grundsatzentscheidung treffen und sagen, ich möchte diesen Punkt ein für alle Mal klären und nicht jeden Tag neu darum kämpfen. Man kann so einen Kampf ein für alle Mal, denke ich, gewinnen, wenn man wirklich betend plant und sich die Zeit entsprechend einteilt, was man auch in anderen Dingen des Lebens immer wieder tut. Gott redet durch sein Wort. Dieses Wort ist zuverlässig, wirksam, wie Regen, der vom Himmel herabfällt, wirkt. Ich muss natürlich dazu sagen, ich werde nicht Christ durch Bibel lesen. Ja? Das ist keine Pflichtlektüre, die sozusagen jetzt mein geistliches Leben irgendwo mit Wertpapieren versorgt. Ich werde Christ durch Christus, aber ich werde als Christ kraftvoller leben können, wenn ich dieses Wort immer wieder persönlich aufgreife. Ich denke an Johannes Schürer, den viele kennen, persönlich oder nur von Rundbriefen her. Ehe er nach Haiti ausreisen konnte mit seiner Frau als Missionar, hatte er ein schweres Rückenleiden. Seine Bandscheiben waren total kaputt und ein Freund der Arztes riet ihm zu einer Liegekur. Er musste also ein Vierteljahr lang auf dem Rücken liegen, ohne sich zu bewegen, das heißt ohne sich nach rechts oder links umzudrehen, ohne den Kopf längere Zeit zu erheben, ohne sich aufzurichten. Ein Vierteljahr lang nur auf dem Rücken liegen. Und danach konnte er dann mal anfangen, mal 5 Minuten sich aufrichten, am nächsten Tag 10 Minuten. Und dann dauerte das noch ein paar Wochen, bis er wirklich wieder laufen konnte und geheilt war. Und dann haben wir ihn zwischendrin mal besucht, nachdem er da schon ein paar Wochen lag. Und ich fragte, was machst du so? Was liest du denn? Wie viele Bücher hast du schon gelesen? Und ich sagte, ach, eigentlich nur eines. Ich bin gerade dabei, den ersten Korintherbrief auswendig zu lernen und vielleicht dann auch noch den zweiten. Und da war ich schon ziemlich weit und sagte, das war eigentlich so meine Hauptlektüre die ganze Zeit. Ich freue mich darüber, dass ich mir dieses Wort einprägen kann. Ich meine, das war seine persönliche Entscheidung, aber er spürte, wie viel Freude ihm das macht, wie es ihn kräftigt, das Wort Gottes sich so nachhaltig einzuprägen. Wir freuen uns, dass zum Beispiel im Moment auch das Wort Gottes wieder in den Osten verschickt werden kann. Bisher musste man das ja immer schmuggeln, wenn es nach Russland reinkommen sollte oder nach China. Inzwischen kann man es schicken, es kommt sogar an, diese Paketsendung. Wir freuen uns, wenn das Wort Gottes weitergegeben wird. Man kann wortbezogen beten. Wenn ich Bibelverse kenne, kann ich sie im Gebet anwenden. Zum Beispiel sind viele heute Morgen mit Sorgen aufgewacht von uns. Und wenn ich dann solche Verse kenne, wie sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden, steht Philipper 4, Vers 6, dann kann ich sagen, Herr, du siehst, das ist das Problem, da mache ich mir Sorgen. Ich möchte es dir weitergeben und bin gespannt, wie du es löst. Wortbezogen beten, es gibt noch andere Zusagen, die einem wichtig sind, hilft weiter. Gehört sicher auch dazu, dass wir uns auf die Ewigkeit freuen können, egal wann wir diese letzte Grenze überschreiten, weil es so viele gute Zusagen Gottes gibt, die so viel Ermutigung geben, und Freude, dass wir wissen, das Schönste kommt noch auf uns zu. Ich fasse das Ganze zusammen. Gottes Wort ist Wahrheit, es trifft ein. Es ist fruchtbar, so wie Wasser der Erde Fruchtbarkeit vermittelt. Und es ist gut, es persönlich anzuwenden. Einmal gilt es für die Weltgeschichte, eine wichtige prophetische Informationsquelle. Es gilt auch für mich persönlich, wenn ich es lese. Und manchmal schenkt Gott ganz persönliche Zusagen für eine bestimmte Zeit, wo ich weiß, das gilt mir jetzt und zeigt mir die Richtung, in die er mich führen möchte. Hab Dank, lieber Vater, für dieses gute Wort Gottes in der Bibel. Hab Dank für die Glaubwürdigkeit dieses Wortes, für seine Wirksamkeit, für alle Ermutigungen, die du gibst, sicher auch Korrektur, manchmal auch Warnung. Wir danken dir, dass dieses Wort wie Licht ist auf unserem Lebensweg und loben dich. Amen.